Das Liechtensteinische Landesmuseum informiert.
Herzlich willkommen zum Podcast des Liechtensteinischen Landesmuseums. Mein Name ist Dominik Sohm und wir flanieren heute in der Museumsmeile Liechtensteins. An meiner Seite ist der Professor des Liechtensteinischen Landesmuseums, Dr. Rainer Vollkommer, und wir besuchen heute die Liechtensteinische Schatzkammer. Grüß Gott, Herr Vollkommer.
Grüß Gott.
Herr Vollkommer, hier im schwarz eingekleideten Raum inmitten von Vaduz im sogenannten Städtle in der Liechtensteinischen Schatzkammer, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Sogar der Eingang ist schon sehr spektakulär. Man muss nämlich durch eine Schleuse eintreten. Warum ist das so?
Die Schleuse hat mehrere Funktionen. Zunächst einmal auch wegen der Sicherheit, dass es sozusagen schwieriger ist, dort direkt reinzukommen. Die zweite, die ganz wichtig ist, es ist auch eine Klimaschleuse, weil wir dort sehr, sehr wertvolle Dinge haben, die dann von der Temperatur her immer gleichwertig sein müssen und über diese Schleuse dann eben die Temperatur besser bewahrt werden kann und auch die Feuchtigkeit. Und der dritte, aber wichtige Effekt war auch für uns, weil wir sehr viel wertvolle Dinge da drin haben, vor allem aus Gold und Silber, wollten wir so ein bisschen den Eindruck von einer Schatzkammer machen, wie Ali Baba und die 40 Räuber, und sozusagen, dass man hineinkommt, Sesam, öffne dich, und dann hineinkommt über diesen Umweg und nicht direkt eben den Einblick hat und wahrscheinlich sicher sehr überrascht sein wird.
40 Räuber passen eh nicht in diese Schleuse. Da passen genau mal 5 Leute hinein, glaube ich, denn die Schleuse ist ziemlich klein. Hierinnen angekommen, glitzert und glänzt es teilweise und man kann gleich sehr viele Schätze in den Glasvitrinen sehen. Unter dem Titel Vom Fürstentum über die Welt ins All zeigt das Museum eine repräsentative Auswahl an Schätzen der fürstlichen Sammlung sowie aus wertvollen Materialien. Auch historische Waffen sind mit dabei, Geschenke von Königen und Kaisern wie Friedrich II., dem Großen, und Kaiser Josef II. Herr Vollkommer, erzählen Sie uns doch mal, was sieht man denn alles im Eingangsbereich? Was ist denn da so alles schön präsentiert?
Ja, zunächst sieht man mal sehr viele Schätze der fürstlichen Sammlung, vor allem ganz bedeutende historische Waffen und Prunkgeschirr, aber auch zum Beispiel etwas Einmaliges, nachdem Papst Gregor im 16. Jahrhundert den Kalender erneuert hat. Hat man die Zeitumstellung gehabt und dort hatte man dann für Kaiser Rudolf II. Hat der damals bekannteste Mathematiker Kepler einen immerwährenden Kalender gemacht, und dieser immerwährende Kalender, der dann Rudolf II. Geschenkt worden ist, der ist wirklich in dieser Schatzkammer zu sehen. Daneben haben wir ganz prunkvolle Waffen, die nicht nur sehr funktionstüchtig gewesen waren, für damalige Zeit sehr fortschrittlich, sondern auch mit sehr viel Gold, Elfenbeineinlagen, also wirkliche Preziosen, die natürlich, wie diese historischen Waffen, eigentlich nie benutzt worden sind, sondern einfach so prunkvoll waren, dass sie sofort auch in der Kunstkammer geendet sind.
Wenn wir uns den Kepler-Kalender kurz vornehmen, der ist aus Gold oder zumindest aus Zinn.
Der ist aus Messing. Bei diesen aus Messing bestehenden immerwährenden Kalender war die Funktion, dass man herausfinden konnte, zum Beispiel, wann 1980 am 25. Dezember, was für ein Tag das war. Man hat dann bestimmte Apparaturen drehen müssen und dann hätte man nachschauen können, dass es zum Beispiel ein Donnerstag war. Also dieser Kalender wurde so berechnet, dass man, wenn man das Datum hat, auch feststellen konnte, welcher Tag das war.
Sehr spannend auf jeden Fall. Die umfangreichste Ostereiersammlung der Welt, die ist teilweise auch hier in der Liechtensteinischen Schatzkammer ausgestellt. Es ist die Sammlung von Adolf Peter Gob mit Eiern aus Silber, Gold, Edelsteinen oder Glas, und mehr als 100 Eier aus der ganzen Welt, die sind hier fachmännisch aufbereitet. Wer war denn eigentlich Adolf Peter Gob und vor allem, warum hat er so viele Eier gesammelt?
Adolf Peter Grob ist ein Urlichtensteiner gewesen. Er stammte aus einer sehr armen Familie, hat sich aber hervorgetan, als im Jahre 1945 plötzlich russische Soldaten, insgesamt 500, nach Liechtenstein eingedrungen ist, um Asyl zu beten, weil sie gegen Stalin gekämpft hatten und Angst hatten, dass sozusagen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges sie dann, was in einem Geheimvertrag stand, das, über den sie erfahren haben, dass wenn sie dann sozusagen von den Alliierten oder von der Schweiz oder Schweden kurzzeitig aufgeworden wären, wären sie überstellt worden an die Sowjetunion. Und es war ihnen eigentlich klar, wenn sie Stalin übergeben werden, dass das ein Todesurteil war. Und so sind sie nach Liechtenstein gekommen in der Hoffnung, dass sie hier um Asyl beten werden und es bekommen und somit sozusagen dem Tode entrinnen. Jetzt war die Besonderheit, dass gerade in dem Moment das orthodoxe Ostern gerade ein paar Tage später war und Adolf Peter Grob hat dann im ganzen Land 500 Eier besorgt. Das waren 500 Soldaten, die um Asyl gebeten haben, hat die rot bemalt und das Ei hat auch in der orthodoxen Kirche wie in der katholischen auch das Symbol der Auferstehung, der Hoffnung, der Liebe. Und über diese Eierschenkung, das war so emotional, weil das war der erste Hoffnungsschimmer, dass die Soldaten sozusagen aufgenommen werden, Asyl bekommen. Und das ist ihm immer im Kopf geblieben, dass es immer wieder Flüchtlinge gibt und dass man über die Nächstenliebe dann auch Hoffnung geben kann, sie aufnimmt und hoffentlich damit rettet.
Das heißt, der Adolf Peter Grob hat dann jedem ein rotes Ei geschenkt.
Ja.
Und war das dann der Ursprung seiner Sammlerleidenschaft?
Genau, also seitdem hat er das immer im Kopf gehabt, aber er war, wie gesagt, sehr, sehr arm. Er ist aber, weil er logistisch ja damals geholfen hat, die 500 Soldaten unterzubringen, zu ernähren, ist ein Rechtsanwalt auf ihn aufmerksam geworden und hat gedacht, dem muss ich eine Arbeitsstelle geben. Und dann war er erst Bote bei dem, dann hat er gemerkt, dass er viel zu intelligent ist, um einfach nur Briefe auszuteilen. Er ist dann immer mehr Assistent geworden, er hat ihm dann das Studium bezahlt. Und dann ist er einer der bekanntesten Rechtsanwälte geworden und sehr, sehr reich. Dann hat er angefangen, seine Leidenschaft wie Ostereier zu sammeln, dann wirklich auszufüllen und hat deswegen auch so viele sehr wertvolle Ostereier erworben. Und er dachte dann gegen Ende seines Lebens, er verdankt dem Land sein Reichtum und er wollte dem Land was zurückgeben. Und das war unter anderem seine Ostereiersammlung, die dann seitdem jetzt im Liechtensteinischen Landesmuseum ist.
Das wohl berühmteste Ei in der liechtensteinischen Schatzkammer ist das Apfelblütenei. Es wurde von Karl Fabergé geschaffen und war eine Auftragsarbeit. Was können Sie uns darüber erzählen? Es ist ja hier ausgestellt in der Schatzkammer.
Ja, also das ist eins dieser sehr berühmten Eier von Fabergé. Fabergé hatte zwei besondere Auftraggeber. Das eine war der Zar. Der hatte immer jedes Jahr einen Auftrag gegeben, ein Ei für seine Mutter und ein Ei für seine Frau. Und daneben gab es den angeblich noch reicheren Herrn Kelch. Und der Herr Kelch hat immer jedes Jahr auch seiner Frau ein Ei geschenkt mit der Auflage, dass es teurer sein soll als beide Eier zusammen von Zar Nikolaus II. Und das Apfelblütenei ist gerade in dem Jahr sozusagen gefertigt worden, als auch der Zar die teuersten Eier für seine Frau und Mutter geschenkt hat. Und dadurch gilt es auch natürlich auch als das teuerste Ei, wo je von Fabergé hergestellt worden ist.
Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, es ist grün, man kann es öffnen, innen ist es Gold und außen vermutlich verziert mit zahlreichen Diamanten oder sonstigen Steinen.
Ja, also es heißt Apfelblütenei. Und außen ist dann dargestellt, als Hintergrund eben herausgeschliffen, dies aus einem grünen Jadegestein, das es nur in einer Mine in Sibirien gegeben hat. Und in dieser Größe war das der größte Stein, den man je gefunden hatte. Der wurde dann ein Jahr lang allein ausgehöhlt durch einen Steinschneidekünstler. Und es ist nur 2 Millimeter dick, also innen deswegen hohl. Kleinere Bäume bilden sich da herum. Und die sind gerade in der Blütezeit, es sind Apfelbäume. Und deswegen müssen wir uns vorstellen, ganz schön gestaltet sind da die vereinzelten Äste und die dann auch verschieden in verschiedenen Gold goldfarben gemacht worden sind. Dann kommen die weißen Blüten, das ist weißes Email auf Gold, was ganz schwierig ist, in Perfektion herzustellen. Und innen drin sind dann rosane und weiße Brillanten, die ganz besonders sind und natürlich deswegen diese Wertigkeit ergeben.
Ich glaube, ich nehme heute so eines mit. Es gibt nämlich eine Replik zu kaufen, genau, im Museumsshop neben der Schatzkammer im Liechtensteinischen Landesmuseum. Da gibt es auch ganz viele andere handgefertigte Eier aus der Region, aber eben auch dieses nachgebaute Fabergé-Ei, das übrigens sehr gut gelungen ist und ich glaube auch jeden Tisch sehr schön schmückt. Dieses Fabergé-Ei ist also hier zu sehen in der Liechtensteinischen Schatzkammer und es zieht einen gleich in seinen Bann vor lauter Schönheit. Ebenfalls voller Schönheit ist der Fürstenhut, auch Fürstenhaube genannt, 26 Perlen, 30 große und 99 kleine Diamanten sowie 16 Rubine zieren den Hut aus rotem Samt. Eine Replik des Originals von 1626 wurde 1978 angefertigt. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also wie gesagt, 1626 wurde diese Krone gefertigt und zwar von dem Juwelier, der kurz vorher die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches gefertigt hat. Und der Fürst damals von Liechtenstein war so reich, dass er natürlich auch den Besten haben wollte und er hat den gleichen Juwelier dann beauftragt, diese Krone zu fertigen. Und der Fürst von Liechtenstein war so reich, dass er der Erste war, der sich so viele Diamanten leisten konnte, 99 kleine und 30 große, was damals noch nicht üblich war. Die Kronen hatten, wenn überhaupt, vielleicht mal ein Diamanten, aber sozusagen die großen Diamantenkronen entstehen erst im 19. Jahrhundert, als man die Minen dann gefunden hat, auch in Südafrika und an anderen Orten. Bis dahin gab es nur wenig Diamantengewinnung in Indien und er hat sich das leisten können. Und deswegen war das was ganz Besonderes. Und nun kommt das Merkwürdige, zwischen 1750 und 1770 sonst hatte man eigentlich fast jedes Jahr eine Inventur gemacht, Kunstkammer, da eben nicht. Und dann, als man sie gemacht hat, steht nur lapidar dort, verschollen. Also seit in diesem Zeitraum ist die Krone verschwunden und kein Mensch weiß, wohin. Aber weil sie so berühmt war, vor allem auch durch diese vielen Diamanten, gab es sehr genaue Zeichnungen, die das 1:1 wiedergegeben haben. Und aus diesem Grund konnte man dann sozusagen über diese Zeichnungen sehr detailreichen Beschreibungen eine Replik machen. Und diese Replik wurde dann im Auftrag des Landes und der Gemeinden gemacht, um den vorhergehenden Fürsten Franz Josef zu ehren zu seinem 40-jährigen Thronjubiläum.
Das ist mal eine Geschichte. Jetzt würde ich gerade noch gerne wissen, wo denn der alte Fürstenhut ist, aber das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Wir wissen dafür aber ganz andere Dinge, nämlich es gibt auch Mondgestein in der Schatzkammer und das war ein wirklich sehr besonderes Geschenk. Herr Vollkommer, welche Geschichte steckt hinter dem Mondgestein, das Sie hier aufgestellt haben?
Ja, also wir haben Mondgestein und das ist wirklich außerhalb von USA, sind wir die einzigen, die das haben, und zwar von der Apollo 11 und Apollo 17 Mission. Im besten Fall gibt es das ein oder andere Museum von einer der Missionen, dass es ein Stück hat. Wir haben von der Apollo 11 sogar 4 Stücke und von der Apollo 17 dann ein großes, besonderes Mondgesteinstück. Und das hängt damit zusammen, als der Wettlauf zwischen USA und der Sowjetunion anfing, wer wird im Weltraum erobern, wer wird als Erster am Mond sein, hatte die NASA plötzlich das Problem, ja, wenn man zum Mond fliegt, verlässt man die Erdatmosphäre, kommt in ein Vakuum, also in die Leere hinein, und was passiert dann mit den Materialien? Verändern die sich und wie verändern sie sich und wie kann man das schützen? Und die einzigen großen Simulatoren und großen Wissenschaftler, die sich im Westen ausgekannten hatten mit Vakuumtechnik, die waren hier in Balzers, bei der sogenannten Balzers AG. Und sie haben dann für die NASA alles diese Untersuchungen gemacht und haben dann auch die Schutzbeschichtungen für die Raketen bis auch zu den Art Sonnenbrillen gemacht, um dann wirklich zu helfen. Und dank dem war Liechtenstein eben sozusagen sehr stark involviert in dieser Eroberung des Weltalls. Und deswegen hat auch Nixon zweimal eben diese Schenkungen gemacht. Und als ganz Besonderheit noch neben den Mondgestein war jeweils auch die Fahne von Liechtenstein mit auf dem Mond. Und die ist dort dann auch gezeigt.
Balzers, das ist übrigens die südlichste und somit auch immer die wärmste Gemeinde hier in Liechtenstein. Eine Schatzkammer, die zum Erkunden und zum Staunen einlädt, hier direkt im Zentrum von Liechtenstein neben dem Liechtensteinischen Landesmuseum. Der Besuch hierher, der lohnt sich auf jeden Fall, denn Liechtenstein hat für seine Kleinheit wirklich ein riesengroßes Angebot an Museen und bietet daher Tagesgästen eine große Auswahl an geschichtlichen Informationen aus vielen Jahrhunderten. Das war der Podcast zur Dauerausstellung der Liechtensteinischen Schatzkammer. Am Mikrofon verabschieden sich Dominik Sohm und
Rainer Volkover.
Genau, vielen Dank. Informationen gibt es im Internet unter landesmuseum.li.